So, Annette, wir sind hier am Kanal mitten in London. Wo liegt sich's besser? Zum Wasser oder zur Landseite?
Also das ist immer die große Frage und der große Streit, wenn man im Päckchen liegt, weil wir liegen ja nebeneinander, ja, weil es ist ja so wenig Platz in London.
Du hörst die Nachbarn schnarchen, oder?
Nee. Nee. Und ich liege lieber außen und meine Nachbarin lieber, also innen am Garten und ja, meine Nachbarin lieber außen. Da habe ich Glück mit meiner Nachbarin, weil wenn man da nicht einer Meinung ist oder sich nicht gut verständigt, dann kann das schon mal schwierig werden.
Also ja, und du hast den Vorteil, du hast den schönen Garten. Und was genau ist England ohne Gardening? Darüber reden wir. Annette Dittert, Hausbootbesitzerin, London-Loverin, Bestseller-Autorin und ARD-Korrespondentin jetzt bei das.
Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind und welcome Annette Dittert, außergewöhnliche Auslandskorrespondentin mit Herzblut und Hausboot. Für die ARD hat sie live aus Warschau, New York und vor allem aus ihrem geliebten London berichtet. Jetzt hat sie mal wieder ein Buch geschrieben und wieder ein Bestseller gelandet. Das Interesse riesig, die Lesereise restlos ausverkauft. Morgen geht's zurück nach London, heute zum Boxenstopp ist sie noch mal bei uns. What a pleasure, Annette Dittert, ich freue mich.
Danke für die tolle Einleitung.
Annette, du bist immer für Überraschungen gut, aber wie sehr hast du dich diesmal selbst überrascht? Du hast es geschafft, von 0 auf 1 zu kommen und Bestseller gelandet.
Also das hat mich wirklich überrascht, also völlig überrascht. Ich habe gehofft, dass das gut läuft, aber dass es so ein Bestseller wird, ist jetzt schon die 5. oder 4. Woche auf Platz 1, das hätte ich nicht gedacht. Und das freut mich natürlich total, nicht nur für mich, sondern auch für die Briten. Ich habe das natürlich schon meinen britischen Freunden rückgemeldet und gesagt, hey, glaubt mal nicht, dass sich hier keiner mehr für euch interessiert. Und da waren die alle recht gerührt. Und das ist einfach auch ein schönes Gefühl zu merken, dass, und das spüre ich auch bei den Lesungen, dass dieses Interesse an Großbritannien, jetzt 10 Jahre ist es ja nach dem Brexit-Referendum so langsam wieder zurückkommt und dass vor allem diese anglophilen Deutschen anfangen zu sagen, okay, wir haben jetzt lang genug getrauert und waren lang genug sauer auf die wegen ihres Brexit. So allmählich wollen wir doch mal wieder wissen, wie es denen da drüben so geht. Und viele sagen mir auch, wenn sie zum Signieren kommen nach den Lesungen, ich glaube, jetzt fahre ich doch mal wieder hin.
Ja, und da sind richtig lange Schlangen, ne, beim Signieren.
Ja,
alle wollen mit dir über London
englische,
reden.
Britische Schlangen, wir können das nämlich auch.
Ah, die können also auch schön warten, bis sie dran sind. Alles wird nicht gedrängelt.
Nein, und ich habe auch schon Fotos davon gemacht und auf Insta gepostet und ganz viele Kommentare auch von Briten, die sagten, oh, ihr könnt das also doch.
Ich glaube übrigens gar nicht, dass es nur an dem Thema liegt, sondern es liegt auch an dir. Die Leute kommen ja, weil du eine Type bist. Ich meine, du bist eine, die fällt wirklich auf in der ARD und die hat was zu erzählen, die ist kompetent, die ist witzig und du hast natürlich auch so einen Look, der immer sichtbar ist. Jetzt kommt Annette Dittert.
Ja, gerne bunt. Es macht einfach bessere Laune.
Schön, dass du jetzt auch wieder bunt bist. Wir reden über dich und natürlich über die Briten. Die preisgekrönte Journalistin, Bestsellerautorin und langjährige Auslandskorrespondentin Annette Dittert ist heute unser Gast und Christine Donau macht Lust auf mehr.
Wichtigen Geschichten auf der Spur, Journalistin Annette Dittert. Sie zieht es früh hinaus in die Auslandskorrespondentenwelt.
Ich stehe hier ca. 500 Meter Luftlinie von der Stelle, wo heute Nacht der Damm gebrochen ist bei Kamien.
Ihr reflektierter Blick auf das Ausland überzeugte auch die Jury des Grimme-Preises. Sie berichtet aus Warschau.
Ja, es wird weiter gezittert, bis zum Schluss wohl.
New York und immer wieder London.
Annette Dittert in London.
Und in der Tat kommt jetzt der britische Premier, da der keinen Rückhalt mehr in seiner eigenen Partei habe. Die Briten könnten am Ende einen hohen Preis dafür zahlen.
Insgesamt 14 Jahre ist sie die analytische Stimme aus Großbritannien in der ARD bis Dezember 2025.
Aber ich habe beschlossen, Ende des Jahres bei der ARD in London aufzuhören.
Seither hält sie Deutschland via Instagram von ihrem Londoner Hausboot aus über die Insel up to date.
So, da bin ich wieder. Heute das Donnerstags-Update wieder vom Kanal.
Und gerade hat sie sich ausgiebig mit der Seele Großbritanniens beschäftigt, die ziemlich therapiebedürftig zu sein scheint.
Order!
Isn't that right, Annette Dittert?
Ja, isn't that right, Annette? Aber toll, die ganzen alten Aufnahmen. Du warst ja fast noch ein Kind, als du angefangen hast.
Ja, so gefühlt, das ist eine lange Zeit gewesen.
Oder?
Ich fand es auch sehr lustig zu sehen. Ja, das war sehr, sehr viel früher und da sah man dann doch noch ein bisschen anders
aus. Ja, aber es ist, du hast einfach schon so viel gemacht und es waren so viele Stationen, da kommt ja auch einiges zusammen, zumal du auch wirklich oft auf dem Schirm warst. Du warst immer dann, gerade auch jetzt in Großbritannien, als da was los war.
Ja, ich habe immer ein bisschen Glück gehabt.
Jetzt hast du ein Buch geschrieben, wieder mal, und das heißt Dear Britain. Und so fangen ja normalerweise Briefe an, Liebeserklärungen. Ist das eine?
Irgendwie schon. Also es ist, ich schreibe das auch im Vorwort, eine nachdenkliche Liebeserklärung nach 18 Jahren, die ich ja mittlerweile dort lebe. Und die Idee war eigentlich das, was ich in den vielen, vielen Jahren als Auslandskorrespondentin immer nur so angekratzt habe, dass ich das mal vertiefen wollte. Und zwar sowohl für mich als auch für die potenziellen Leser. Und das habe ich auch getan. Und ich glaube, es hat auch ganz gut funktioniert. Jedenfalls kriege ich viel Feedback von Leuten, die Großbritannien gut kennen und sagen, sie haben trotzdem viel gelernt. Also es geht einfach um Themen wie zum Beispiel diese seltsame, ungeschriebene Verfassung. Wie funktioniert das eigentlich, dieses demokratische System, das ja noch über weite Strecken im Feudalismus stecken geblieben ist? Und es klappt trotzdem irgendwie. Und es ist schon trotzdem auch eine Demokratie. Aber wenn man sich das mal genauer ansieht, ja, dann merkt man einfach auch, wie viel komplexer und komplizierter dieses Land ist, als wir immer so denken. Wenn wir denken, kennen wir alles, Englisch können wir, Downton Abbey, alles klar. Ist eben nicht so. Und das habe ich versucht, mal vertiefend, analytisch zu erklären und zu erzählen, ohne dass es zu langweilig und zu trocken wird.
Und du gibst ja auch direkt zu Beginn des Buches ein Bekenntnis ab. Du sagst, ich bin verliebt. London ist meine große Liebe.
Ja, war ich. Also ich meine, die Schockverliebtheit, die hat dann irgendwann aufgehört.
Aber wie hat die angefangen? Warum bist du überhaupt so der Liebe verfallen?
Das ist unheimlich schwer zu sagen eigentlich, wie das ja immer bei solchen. Ja. Es war wirklich so, dass ich kam aus New York zu dem Zeitpunkt, habe mich da ein bisschen gelangweilt. Ich fand das nicht so spannend als Korrespondentenplatz und auch die Stadt nicht so. Fand dieses Englisch schwer zu sprechen, weil das ist ja nicht das richtige Englisch. Und ich kam einfach in London an und wusste, das ist meine Stadt. Und zwar wirklich sehr, sehr schnell. Und habe dann sehr schnell beschlossen, dass ich da bleiben will. Und dann gab es aber natürlich wie bei jeder großen Liebe auch Rückschläge und Realität, die einen einholt. Der Brexit war eigentlich ein Scheidungsgrund. Und jetzt sage ich immer, wir sind jetzt eine alte Ehe. Jetzt ist es einfach so. Ich habe es mal überlegt, nach Berlin zurückzugehen. Ja. Jetzt auch gerade, wo ich dann vorhatte oder schon länger wusste, dass ich aufhören wollte bei der ARD. Und dann habe ich mal einen Sommer da verbracht. Aber am Ende bin ich immer reumütig wieder zurückgekehrt. Und auch wenn man London durchaus an bestimmten Tagen wirklich hassen kann, weil es einem auf den Keks geht manchmal, weil es auch laut ist und das ganze dreckige Geld, was da rumschwirrt, es ist schon der Ort auf der Welt, wo ich mich am wohlsten fühle.
Du hast gerade Brexit angesprochen, das war ja 2016, schon wieder 10 Jahre
her. 10 Jahre, jetzt.
Und in der Zeit warst du gefühlt Tag und Nacht auf dem Sender,
ja,
auf dem Schirm,
so,
oder?
Ja.
Und hast quasi durchgearbeitet, aber dennoch, Großbritannien hat sich eben losgelöst von Europa. Wie persönlich hast du das genommen und wie sehr hat es dich auch geschmerzt eventuell?
Also das war schon auch ein persönlicher Schock, obwohl ich 2016, das Jubiläum ist übrigens nächste Woche, ne, 23. Juni vor 10 Jahren, 2016 wusste ich das schon ziemlich früh, dass das passieren würde. Also das hat mich nicht groß überrascht. Ich habe das auch in einem Videoblog schon vorausgesagt, also da gibt es Beweise für. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Aber es war schon so, dass dann, und deswegen war ich auch so oft auf dem Schirm, ja von 2016 bis 20, 4 Jahre lang, im Parlament, die Abgeordneten, die Tories, die Labour-Leute, dass die alle wirklich gerungen und gekämpft haben. Und eigentlich man immer noch sehr lange gedacht hat, vielleicht kommt der Brexit gar nicht. Vielleicht gibt es doch noch ein zweites Referendum oder vielleicht kommt ein sanfter Brexit. Und am Ende kam der härtestmögliche. Und der kam dann eben Ende Januar 2020. Und das war dieser seltsame Moment, den ich auch im Buch beschreibe, wo ich wirklich das erste und einzige Mal in meiner langen, langen Karriere kurz vor der Live-Schalte plötzlich merkte, ich habe ein Kloß im Hals und ich habe irgendwas in den Augen und dachte, ach du Scheiße.
Ja, du hast auch ein bisschen gekämpft und zwar mit den Tränen. Wir haben das natürlich noch mal rausgekramt.
Ich glaube, man hat es nicht gesehen, aber mal gucken.
Annette Dittert in London vor Number 10 Downing Street. Ja, wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass auf dieser Number 10 Downing Street eine Uhr oder sowas ähnliches projiziert wird, um den Countdown zu begleiten.
Das tut sie auch und das zeige ich euch jetzt mal. Es ist nämlich gleich soweit. Wir sehen jetzt, es ist 0,59 Sekunden. Noch eine knappe Minute. Es gibt eine digitale Uhr, die auf die Downing Street projiziert ist. Und die zählt jetzt den Countdown runter, bis es in knapp einer Minute dann wirklich soweit ist. Und das ist er. Das war der historische Moment. Großbritannien ist nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Für mich persönlich ein trauriger Moment, für die Hälfte der Briten ein trauriger Moment und für die andere Hälfte ein Freudentaumel. Es gibt jetzt schon, ich höre es, Freudenschreie vom Parliament Square. Aber wie gesagt, das Land bleibt gespalten wie eh und je. Aber jetzt ist es passiert. Die Großbritannien ist raus, ist kein Mitglied der Europäischen Union. Und jetzt wird es weitergehen und man wird sehen, wie die Briten damit ab morgen umgehen.
Das war schon, also wenn ich das sehe, das ist immer noch so ein Gänsehautmoment, also im Negativen. Das war einfach so ein Moment, da wusste ich jetzt oder da wussten wir alle, jetzt ist wirklich vorbei. Und es war ja eben dann der härtestmögliche Brexit, also keiner, der auch noch eine Wiederannäherung schnell zulassen würde. Das wusste man ja auch. Also das war schon so ein Moment, also das habe ich sonst auch nie gehabt, wo ich plötzlich gemerkt habe, das betrifft mich auch persönlich. Und das hatte ja dann auch Folgen für uns Europäer in London, weil wir einfach nicht mehr so einfach Sachen bestellen konnten, die ganzen Zollgeschichten. Also ganz abgesehen von den wirklich großen finanziellen Schäden, die das für Großbritannien gebracht hat. Mittlerweile gehen Steuerschätzungsinstitute davon aus, dass das zwischen 4 und 6% des Bruttosozialprodukts die Briten gekostet hat. Die britische Finanzministerin hat neulich von 8% gesprochen. Das sind Milliarden und die fehlen überall. Und die meisten Briten heute, 10 Jahre später, sehen auch, dass das ein Fehler war. Aber wie das immer so ist bei Rechtspopulisten, und der Brexit war ja der erste große Ausbruch des Rechtspopulismus, die zerstören Dinge, die wieder aufzubauen, die zu reparieren, also diese Trennung von Europa, das ist ungeheuer schwer. Und darum kämpft Keir Starmer im Moment eben auch leider mit wenig Erfolg, weil das eben nicht so einfach ist.
Der britische Premier, der ja auch große Schwierigkeiten hat. Aber noch mal kurz zum Brexit. Glaubst du, der ist möglicherweise noch mal rückgängig zu machen oder wird noch mal rückgängig gemacht, wenn doch letztendlich alle oder viele wirtschaftlich vor allem so unzufrieden sind?
Das Problem ist, dass die meisten Briten sehen, dass das ein Fehler war. Wie gesagt, das sind auch diejenigen ganz in großem Maße, die damals dafür gestimmt haben. Das andere Problem aber ist, dass man hat jetzt angefangen, darüber zu sprechen, immerhin. Das sind aber alles immer noch so ein bisschen Selbstgespräche der Briten. Das Problem ist, dass Farage, der Rechtspopulist, mit seiner Reformpartei relativ gut in den Umfragen dasteht, mit zweistelligen Umfragewerten. Und der erklärt bei jeder Gelegenheit, dass er jede Wiederannäherung an Brüssel rückgängig machen wird, so sollte er Premier werden. Und deswegen müssten die Briten eigentlich mal mit Brüssel sprechen und einfach mal klären, beziehungsweise mit Brüssel debattieren, ob Brüssel das überhaupt will. Ich meine, die haben auch viele andere Probleme, die EU im Moment. Natürlich würden die Großbritannien grundsätzlich gerne wieder zurücknehmen. Das erzählen dir auch Menschen, die in Brüssel arbeiten. Aber es ist eben schon so, dass solange Farage da im Hintergrund herumlungernd, zumindest das keine große Euphorie verursacht, weil man ja immer damit rechnen muss, dass der ganze Zirkus dann wieder von vorne losgeht in 3 Jahren. Also ich glaube, das wird erst dann möglich sein, wenn es wirklich einen gesamtgesellschaftlichen, parteiübergreifenden Konsens gibt in Großbritannien, dass man zurück will. Und das wird schwierig, solange eine Partei wie die von Nigel Farage eben dort mit guten Umfrageergebnissen im Hintergrund gewissermaßen herumlungert.
Und er könnte ja auch aus dem Hintergrund in den Vordergrund kommen, genau. Denn Keir Starmer, der Premier, wie gesagt, muss kämpfen. Und diese Woche könnte sich schon einiges in der Richtung entscheiden.
Ja, diese Woche ist eine wichtige Woche in Großbritannien, weil Andy Burnham, der jetzige Bürgermeister von Manchester, zu einer Nachwahl antritt, um ein Abgeordnetenmandat zu erringen, um dann nach London zu reiten als Abgeordneter und Keir Starmer da eben herauszufordern oder vom Thron zu stürzen. Denn nach den sehr schlechten Wahlergebnissen Anfang Mai ist Keir Starmer in der eigenen Partei sehr umstritten. Die haben jetzt einfach da auch die Nerven verloren angesichts des ständigen Drucks von rechts und glauben eben, also die Partei glaubt, dass sie mit einem Andy Burnham, der Kandidat ist, auf den sich alle am ehesten einigen könnten, dass sie mit dem eben erfolgreicher in die nächste Wahl gehen können. Ich persönlich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil die Probleme sind eben immens und das ist nicht so leicht zu reparieren. Und ich denke immer, lass doch Starmer geräuschlos regieren und fangt jetzt nicht schon wieder so einen Bürgerkrieg an in der Partei. Das hatten wir ja alles bei den Tories. Und Keir Starmer ist ja 2024 gewählt worden, weil man gesagt hat, es reicht uns jetzt mit diesem hysterischen alle 4 Wochen neuer Premier. Und jetzt geht es aber mit Labour schon wieder los. Und das ist nicht gut für das Vertrauen der Briten in die Demokratie. Und ich fürchte einfach, dass auch ein Burnham die Probleme Großbritanniens, die immens sind nach dem Brexit und auch aus anderen Gründen, nicht viel, viel besser oder schneller lösen kann als ein Keir Starmer. Aber man muss es abwarten, wie das jetzt weitergeht. Wenn er in dieser Woche in Makerfield, heißt das kleine Dorf, wo er sein Abgeordnetenmandat bekommt, wenn er da gewinnt, dann wird er ganz sicher in London Keir Starmer herausfordern. Und dann kann es sehr gut sein, dass Keir Starmer im Herbst schon nicht mehr Premierminister ist.
Abwarten und dir auf Instagram folgen, wenn da,
da erfährt man ja,
da erfährt man, was gerade los ist.
Und natürlich auch in der ARD.
Und wie das Ganze politisch einzuordnen ist. London ist ja eine der aufregendsten Metropolen und steht für vieles, für Mode auch. Punk, Minirock kommen aus Großbritannien, aber auch der elegante Tweed-Look, der Upper Class. Vieles von dem, was früher modern war, kann man auch heute noch kaufen. Und zwar Vintage, also Secondhand. Ein Trend, auf den vor allem junge Leute stehen und das auch bei uns im Norden. Alicia Elling.
Schatzsucher auf der Jagd. Ihre erste Wahl aus zweiter Hand. Ein Nachtflohmarkt in Kiel. Mit dabei Otto, Luzi, Lasse und Lewe. Die Anfang 20-Jährigen organisieren ihre erste Vintage-Modenschau. Sie wissen, vor allem bei der Gen-Z-Generation, also bei etwa 14- bis 30-Jährigen, schlägt das Herz für Retro-Kleidung.
Der Ruf von Secondhand-Mode hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall positiv gewandelt. Man merkt, dass es nicht mehr so stigmatisiert ist, so alte Klamotten, die stinken, sondern dass es halt gesellschaftlich auch viel, viel akzeptierter ist und jetzt auch von jungen Leuten halt sehr oft getragen wird.
Und warum gibt die junge Generation Mode mit Vergangenheit eine Zukunft?
Die meisten Sachen, die alt sind, sind wunderschön. Die sind handgearbeitet. Das ist jetzt maschinell gearbeitet. Aber ich habe ganz viele Sachen, wo viel Handarbeit drin steckt. Und wenn man da ein bisschen sorgfältig mit umgeht, halten die sehr, sehr lange.
Da steht ja dann auch immer so eine kleine Geschichte hinter. Und ich finde es immer ganz cool, wenn man die dann weitertragen kann, die Geschichte.
Ich finde das halt cool, dass man halt die Klamotten nicht neu kauft, sondern sie wiederverwendet, was auch besser für die Umwelt ist.
Gleichzeitig finde ich es auch kritisch, zum Beispiel, dass Secondhand viel teurer geworden ist und Menschen, die früher ausgelacht wurden, weil sie Secondhand getragen haben, es sich jetzt nicht mehr leisten können.
Einige Stunden zuvor. Letzte Handgriffe vor der Fashion Show. Otto, Luzi, Lasse und Lewe haben vergangenen Herbst ihren Traum verwirklicht. Ihren eigenen Vintage-Laden in der Kieler Innenstadt. Die 23- und 24-jährigen Studenten wissen, was in ihrem Alter wieder hip wird.
Dann geht's jetzt auch wieder richtig in Richtung Farben, also Streifen, Punkte, wilde Muster oder auch Blumenmuster. Das finde ich persönlich ganz toll, weil das ist ja auch mein persönlicher Stil. Und in den letzten Jahren ist es eher so ein bisschen monotoner geworden. Und dass jetzt wieder Farbe wiederkommt, finde ich sehr gut.
Ihre Fundstücke kommen aus dem Mutterland der Mode. Mit dem Auto düsen sie regelmäßig zu Großhändlern in Italien und haben die Qual der Wahl.
Auf jeden Fall fühlt man sich irgendwann auch mal erschlagen, aber insgesamt weiß man dann, okay, wir wollen den und den groben Stil fahren oder das und das ist gerade so das, was die Leute wollen. Und dann merkt man eigentlich recht schnell, was gut ist und was nicht.
Immer dabei der Gang zum Waschsalon. Sowieso, bis Einzelstücke im Laden hängen, gibt's viel zu tun. Dazu kommen für die jungen Gründer Steuerdschungel und Personalplanung.
Der Stress und die Verantwortung erdrückt uns schon manchmal. Wir hatten schon so einige schlaflose Nächte.
Und trubelige schlaflose Nächte. Mit ihrem Secondhand-Laden wollen die Kieler auch die junge Szene der Stadt beleben. Warum die Gen Z auf Vintage abfährt, hat dabei nicht nur mit Nachhaltigkeit, der Qualität der Kleidung oder ihrer Einzigartigkeit zu tun.
Auch Nostalgie spielt damit rein, weil es natürlich so ist, dass unsere Welt heutzutage eine andere ist, als sie es noch vor 30 Jahren war. Und dann kann man sich da noch so ein bisschen reinversetzen, auch wenn man da vielleicht noch gar nicht gelebt hat.
Und so wird auch auf ihrer Modenschau Vergangenes aus stabilen Zeiten neu inszeniert. Zu Secondhand gehört natürlich auch der Nervenkitzel.
Ich liebe am allermeisten an vintagem Mode das Suchen nach Schätzen. Ich bin so eine ganz große Schatzsucherin. Ich gehe in Kiel auch immer Versteinerungen sammeln. Und wenn ich dann so ein ganz tolles Top entdecke, was mir richtig gut gefällt, dann ist es einfach diese Freude. Und dass man sich dann so durchgräbt und dann immer wieder belohnt wird.
Ein gutes Gefühl für den eigenen Bauch und die Umwelt. Und die Gewissheit, Kleidung mit Geschichte schreibt neue Geschichten.
Hauptsache bunt. Ich habe das Gefühl, Annette, das könnte auch dein Motto sein.
Ja, absolut. Also es hat mir aber schon immer gute Laune gemacht. Also ich habe schon in Warschau solche Sachen angehabt. Ja. Das hat nur in Großbritannien irgendwie plötzlich für die Leute so gepasst.
Dass ja, es wirkt so britisch.
Ja, das ist es aber eigentlich. Beziehungsweise es wurde dann immer britischer, weil ich natürlich eben auch die meisten Sachen aus Londoner Vintage-Shops kaufe.
Also du kaufst auch Vintage. Wir sehen hier gerade so ein paar Aufnahmen.
Alles Vintage.
Also auch in der seriösen ARD bei Schalten trägst du oftmals Secondhand.
Ja, weil es ist wirklich so, wie wir gerade im Beitrag gehört haben von dieser sehr netten jungen Frau. Das ist einfach erstens ökologisch besser. Ja. Es ist meistens besser gearbeitet und es macht auch mehr Spaß, da so rumzu. Also das kann ich total verstehen. Ich fahre ja in London immer mit dem Fahrrad meistens und ich weiß genau, wo die guten sind, die guten Läden. Und da halte ich dann immer. Man findet auch nicht immer was. Man muss da halt so ein bisschen wühlen. Also, aber meistens, es gibt so Tage, da weiß ich, heute finde ich was. Und das ist schon eine tolle Mode. Und die ist natürlich, dadurch, dass ich das jetzt neuerdings, also seit ich in London bin, eben da kaufe, sind die Sachen schon ein bisschen britischer geworden. Aber diese Art von bunten Durcheinandermustern, die haben mir schon früher gute Laune gemacht.
Irgendein Kollege hat mal über dich geschrieben, du bist so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, nur dass du kein Pferd und keinen Affen hast, sondern ein Hausboot und ein Fahrrad.
Ja, ja.
Aber das Motto, so ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, zumindest privat, könnte auch deins sein, oder?
Naja, ich habe war immer gerne unabhängig und deswegen war ich auch in den Auslandsjobs immer ganz gut, weil da ist man ja draußen weit weg vom Headquarter und kann ein bisschen mehr machen, was man will, als wenn man jetzt hier im NDR am Schreibtisch sitzt. Ja. Und das hat mir immer ganz gut entsprochen. Und ich habe eigentlich immer versucht, so Lebensmodelle zu finden, wo ich möglichst unabhängig bin. Und da kam dann eben auch dieses Boot irgendwann in mein Leben, dass ich plötzlich dachte, hey, wenn ich hier leben kann, dann brauche ich kein Geld, dann kann ich auch in London bleiben, wenn ich mal nicht mehr für die ARD arbeite. Und das hat mir einfach eine ungeheure Freiheit und viel mehr Möglichkeiten verschafft.
Also eins, wir kennen uns ja schon lange, kann man wirklich sagen, du bist sehr individualistisch.
Ja, was immer das heißt.
Und du hast was gemein mit der Queen, nämlich diesen Faible für bunte Kleidung.
Ja.
Das hat sie ja durchaus auch gehabt. Hast du sie eigentlich mal persönlich getroffen? Die haben so ein schönes Bild, fast wie so eine Schneeflocke hier in dem weißen
Outfit. Ja, ich habe sie mal. Also ich habe sie ab und zu natürlich bei Schalten gesehen, wenn wir berichtet haben, aber dann immer sehr aus der Ferne. Ich habe sie einmal, das war wirklich interessant, ganz, ganz kurz vor ihrem Tod noch einmal gesehen, durch Zufall, weil wir nämlich auf der Royal Windsor Horse Show waren und da gedreht haben für ein Feature über was ganz anderes. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war. Und ich stand mitten auf diesem großen Rasen da vor dem Windsor Schloss und plötzlich kamen so ganz, aber unaufgeregt, so ein paar Leibwachen und Bodyguards an und schoben uns so ein bisschen zur Seite. Und dann kam so ein Jeep durch, also so ein großes Land Rover, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Autos. Und der hielt dann neben mir und ich gucke runter, da sitzt die Queen.
Ganz klein.
Ja, ganz klein. Ja. Und die haben sie quasi da nochmal hingerollt. Da war sie, wie gesagt, schon sehr krank und sehr alt. Das ist 2 Jahre her, glaube ich. Um einfach nochmal die Pferde zu sehen. Und das war so rührend irgendwie. Also wir waren, also ich war wirklich ein paar Meter nur weg. Wir haben das dann auch noch gedreht. Und das war ein seltsamer Moment. Ich fand die in dem Moment eigentlich gar nicht so ikonisch, sondern es war einfach eine sehr, sehr süße, hauptsächlich an den Pferden interessierte Großmutter.
Und an ihren Hunden natürlich.
Ja, und ja, die Hunde waren nicht im Auto, glaube ich. Aber auf jeden Fall war das natürlich, da habe ich sie wirklich mal ein bisschen aus der Nähe erlebt. Aber normalerweise erlebt man die nie aus der Nähe. Und wer das behauptet, der erzählt Unsinn.
Wie sehr hat dich dann ihr Tod mitgenommen oder auch berührt? Ich meine, viele Briten, wir erinnern die Schlangen, wir haben ja auch noch mal die Bilder, die haben ja stundenlang, teilweise ganze Tage gewartet, um persönlich Abschied zu nehmen, sie noch einmal zu sehen in Westminster Hall. Das war ja unheimlich berührend, diese Bilder zu sehen.
Fast eine Viertelmillion Menschen, die da in London teilweise bis zu 20 Stunden angestanden haben, um sich von ihrer toten Königin noch einmal zu verabschieden. Das sieht man ja hier auch. Ich war auch mit in der Schlange. Das war schon, also diese Woche nach ihrem Tod, als dann der Sarg runter in die Westminster Hall aus Schottland transportiert wurde, das war schon ein wahnsinniger Moment, wo man einfach nochmal gespürt hat, dass eben dieses britische Königshaus auch deswegen so tief verankert ist, auch letztlich so im Unbewussten der Gesellschaft, weil es so eine quasi religiöse Beimischung hat. Also die Königin oder der König, der britische, die werden ja immer noch von Gott eingesetzt. Und diesen, sage ich mal, so quasi religiösen Unterton oder diesen Unterstrom, den hat man da wirklich gespürt. Das war schon irre. Ich bin dann auch in die Westminster Hall rein. Also ich habe nicht die ganze Zeit anstehen können, weil wir ja berichten mussten. Aber die haben dann einige Journalisten durch so eine Hintertür reingelassen. Und ich habe mir das dann da angesehen. Und das erzähle ich auch in meinem neuen Buch. Also was das für ein Moment war, wo man das gespürt hat, dass da wirklich plötzlich so das Volk eins wurde im Angesicht dieser toten Königin. Das klingt jetzt fast so ein bisschen verquast, aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der eben auch mit der Rolle, auch mit der Macht des Königshauses zu tun hat. Und auch diese politische Rolle, die wir ja hier immer völlig unterschätzen, dass die ja ein ganz wesentlicher Teil in diesem staatlichen Gefüge ohne geschriebene Verfassung sind. Also dass die Königin oder der König im Prinzip sowas wie die verfassungspolitische Notbremse ist. Also in sehr, sehr außergewöhnlichen Situationen müssen und können die zustimmen oder auch nicht. Und das sind alles Dinge, die ich eben auch in dem Buch noch mal so genauer recherchiert und versucht habe zu verstehen, weil wir ja oft immer nur so den Pomp and Circumstance berichtet haben im Aktuellen und so genau nicht erklären konnten, woher das eigentlich kommt, diese vielbeschworene Stabilität, die dieses Königshaus der Nation verleihen kann. Und das hat eben aus meiner Sicht 2 Gründe. Einmal diese religiöse Aspekt des Königshauses und zum anderen eben, dass sie auch ein wichtiger Teil dieses staatlichen oder demokratischen Gefüges sind, trotz allem und obwohl es eigentlich eine konstitutionelle Monarchie ist.
Einmal England, immer England. Sabrina Pfeiffer hat eine Frau getroffen, der geht so ein bisschen wie dir. Sie liebt alles Britische, vor allem die Tea Time. Und die zelebriert sie gerne auch mit anderen stilecht, selbst in ihrer Heimat Ostholstein.
Mitten in Ostholstein weht ein Hauch von Great Britain. Für Diana Lehnert ist der Union Jack mehr als nur Dekoration. Er bringt ein Stück britisches Lebensgefühl nach Norddeutschland. Wie groß ihre Liebe zur Insel ist, zeigt sich nicht nur bei ihr zu Hause. Die Kassé-Dorferin hat sich ihr eigenes kleines Königreich geschaffen. Very British und mit viel Liebe zum Detail. Angefangen hat alles vor rund 30 Jahren mit einer Rundreise.
Dann ging das los, wirklich low budget, wir waren jung. Sind wir mit einem Ford Fiesta losgefahren, 10 Tage. Wir haben im Auto geschlafen, wir haben in öffentlichen Schwimmbädern geduscht. Also wirklich Abenteuer pur. Und so habe ich dann mein Herz an England verloren. Heutzutage schlafe ich nicht mehr im Auto und dusche nicht in öffentlichen Schwimmbädern. Aber die Liebe ist geblieben.
Wie viele tausende Kilometer sie auf britischen Straßen zurückgelegt hat, kann sie längst nicht mehr sagen. Zur Orientierung dienen nur noch die Kringel auf ihren Landkarten.
Ich habe irgendwann vor vielen Jahren mal angefangen, immer jeden Ort, durch den ich durchgefahren bin, einzukringeln. Und habe ja dadurch jetzt diesen schönen Überblick. Und wenn es dann eben Stellen gibt, hier ist jetzt wieder viel. Aber wenn ich dann mal was habe, wo ich sage, ach hier, da warst du irgendwie noch gar nicht, dann ist das eben das nächste Projekt, dann fahre ich dahin. Und auch immer der Nase nach. Das heißt, ich nehme mir keinen Reiseführer, ich suche mir nicht raus, da fahre ich jetzt hin und da ist dieses Museum und das Castle, sondern ich fahre immer in die kleinsten Straßen einfach rein. Das sind die schönsten Straßen und da habe ich die tollsten Sachen entdeckt.
Mehrmals im Jahr reist die 58-Jährige ins Vereinigte Königreich. 2016 wäre sie beinahe ausgewandert, doch der Brexit im selben Jahr verunsicherte Diana und sie blieb. Stattdessen bringt sie mit traditionellen Tea Times britische Lebensart nach Norddeutschland.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind zu unserer Tea Time hier in Eutin.
Diana hat in England etliche Tea Times miterlebt. Die Geschichten, die sie dabei kennengelernt hat, serviert sie ihren Gästen gleich mit.
Tatsächlich ist es da zwischen den Grafschaften Devon und Cornwall auch zu ein bisschen Streit gekommen. Wie isst man denn die Scones jetzt richtig? Macht man da zuerst die Clotted Cream drauf und dann die Marmelade? Das ist mein Favorite. Oder umgekehrt, erst die Marmelade und dann ein Klecks von der Clotted Cream obendrauf. Das wird da richtig heiß und hitzig diskutiert. The Devon Way ist Clotted Cream first und dann Marmelade. Cornish Way ist es umgekehrt. Also ist tatsächlich richtig ein Kult entstanden.
Der britische Charme und die Leckereien kommen gut an.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ungewohnt. Man macht das. Also ich mache das sonst nicht so und fühlt sich schon richtig ein bisschen britisch an.
Ich fand das sehr interessant mit den verschiedenen Teesorten. Dieses Zelebrieren mit dem Aufgießen und so.
Ja, man muss sich die Zeit nehmen. Essen ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern das ist ja auch oft eine Kultur. Ne? Und wenn man die Möglichkeit hat, so eine tolle Tea Time zu machen, dann ist das schon grandios.
Zurück in Kassé-Dorf geht es für Diana direkt eine Etage tiefer. Eine Bestellung muss noch gepackt und verschickt werden. Zwischen Souvenirs, britischen Spezialitäten und allerlei Kuriositäten betreibt sie einen Online-Shop. Natürlich darf auch hier eine Prise royalen Flairs nicht fehlen.
Das ist der Hoflieferant des Königshauses und mir gefiel die Geschichte dahinter. Und ich war auch schon 6-mal dort in der Fabrik. Die haben ein Marmeladenmuseum, die haben eine Plantage, da kann man mit dem Traktor drüber fahren. Also ich habe mir das alles vor Ort angeguckt und das fand ich so sympathisch.
Ja, für ein bisschen England-Feeling muss Diana Lehnert schon längst nicht mehr nach Großbritannien reisen.
Ja, du siehst, Annette, you're not alone. Auch bei uns gibt es Britain-Lovers.
Ja, wobei ich kein Tee
Herrliche
trinke.
Tasse und gerade.
Gar keinen
Herrlich nicht.
Nee, ich bin Kaffee.
Du bist
Kaffeetrinkerin. Und ich finde diesen Tee, vor allem wenn er dann auch mit Milch verdünnt wird, das ist nichts für mich. Und diese Scones kann ich auch nicht essen. Davon wird mir einfach schlecht. Aber es ist sehr niedlich und es ist ein tolles Ritual.
Also du bist nicht britisch durch und durch, obwohl du mittlerweile auch den britischen Pass hast.
Ja, also britischen Pass kann man auch ohne Scones haben. Und ja, nee, den britischen Pass, den habe ich einfach, letztes Jahr habe ich den dann doch beantragt, nachdem Deutschland endlich doppelte Staatsbürgerschaften erlaubt hat. Das hätte ich sonst schon viel eher gemacht, weil ich eigentlich schon ziemlich lange, im Grunde seit dem Brexit, die britische Staatsbürgerschaft haben wollte, weil ich ja immer wusste, ich will da bleiben. Mhm. Und irgendwie will man dann auch richtig dazugehören. Also ich hatte als EU-Europäerin natürlich, die lange da gelebt hatte, so eine Settled Status, heißt das, so eine Art unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung. Aber das ist eben nur eine Nummer im Computer. Und ich dachte immer, eigentlich möchte man dann auch wirklich Britin sein. Und das war schon ein komischer Moment, als ich dann wirklich endlich nach vielen Tests und vielen bürokratischem Hin und Her bei dieser Einbürgerungszeremonie in so einem großen Rathaus in Marylebone saß und dann auf den König schwören musste. Das war Das war schon lustig. Aber
ich glaube, dann die Beamtin auch gesagt hat, now you're one of us.
Das war total rührend. Ja, also diese Einbürgerungszeremonie, die war genau das, was man so, die war witzig. Das war ein bisschen Stand-up-Comedy und gleichzeitig so warmherzig, wie die Briten eben schon auch sind. Das ist immer so ein Klischee, aber es ist schon was dran. Ich glaube, die deutschen Einbürgerungszeremonien sind auch ganz süß. Aber so witzig, warmherzig und selbstironisch, wie die war, ist es, glaube ich, hier nicht.
Und wenn man dieses Bild hier sieht, versteht man ja auch, warum du da bleiben möchtest in London. Ne? Du lebst nämlich auf einem dieser Hausboote. Ja. Und das ist dein fester Wohnsitz. Das ist kein Ferienwohnsitz, sondern das ist wirklich deine Hauptwohnung. Und die ist wie groß?
16 Quadratmeter oder 17. Ich habe das nie so ganz genau nachgezählt, aber sehr klein.
Und da passt alles rein, was du brauchst?
Ja.
Bett, Wanne, Dusche?
Das ist wie so, also da, später hat man das dann Tiny House genannt. Ich bin da ja schon 11 Jahre, da war das noch kein Trend. Also das ist einfach ein kleines Mini-Haus und das funktioniert.
Also ein Hausboot?
Ja, ja, also Tiny House ist sozusagen der Trend, der dann später kam. Aber das sind Kanalboote, das sind diese langen, schmalen Boote, die sehen hier breiter aus, als sie sind. Die sind alle immer nur 2,30 breit, also man kann gerade so die Arme ausstrecken. Und bei meins ist ein bisschen höher als die anderen, das heißt, man kann richtig gerade stehen und das geht.
Du hast deins ja auch selbst entworfen
und
bauen lassen in einer Werft in Nordengland. Wie kam das?
Das kam so, dass ich ursprünglich aus einer Laune und einem Gin Tonic zu viel an einem Sonntagnachmittag ein altes Wrack da gekauft hatte. Ja. Ich hatte mal eine lange Reportage, so eine Doku über diese Boote gemacht. Ja. Also ganz am Anfang, als ich nach Großbritannien kam und habe dann an dieser Ecke in London mich mit Leuten angefreundet. Da haben wir auch gedreht ursprünglich und dann habe ich eben mal so ein relativ idiotisch so ein altes Wrack gekauft. Das kennst du noch.
Emily.
Emily hieß die.
Sehr romantisch.
Die ist dann irgendwann implodiert, die Elektrik war kaputt, abgesoffen. Und dann habe ich gedacht, jetzt reicht's. Und dann hat mir aber ein Freund gesagt, du hast so ein tolles Mooring, also so einen tollen Liegeplatz. Geh doch und bau dir doch ein neues und behalt den Platz. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich eine tolle Idee. Und habe dann auf demselben Footprint, also in derselben Größe, eins designt, das ein bisschen höher, minimal breiter ist. Und das haben die dann wirklich von Hand gebaut in Nordengland auf einer Werft. Und das war schon sehr romantisch, muss ich sagen.
Und du hast dann auch über die Kanäle, man kann die ja auch bewegen, die Boote.
Ja, ich habe es dann runtergefahren und hab's dann ausgebaut in einem Sabbatical. Und
ich wollte eigentlich fahren?
Ja, klar. Ach. Ich habe es gerade wieder nach Uxbridge gefahren. Weil das ja alle 3-4 Jahre muss das ja überholt werden, muss das aus dem Wasser, dann muss der Bauch neu geteert werden. Und das ist immer eine ziemliche Aktion, weil das
die nächste... Das ist ja unheimlich lang und dann steuerst du und fährst diese lange Schnauze da vor dir.
Wahnsinn. War im März im Regen das letzte Mal. Das geht aber. Ja. Ich meine, das sind ja Stahlboote. Das ist wie ein Autoscooter, wenn du irgendwo vorfährst, passiert ja nichts.
Dir nicht, dem anderen eventuell schon.
Du darfst nicht in so ein Plastikboot fahren. Ja. Das ist keine gute Idee.
Aber wenn das Stahl ist, dann kann ich mir vorstellen, ist es im Sommer wahnsinnig heiß und im Winter saukalt.
Nee, also kalt ist es gar nicht, weil ich habe einen kleinen Kohleofen und ich habe Fußbodenheizung und Double Glazed Windows, man nennt es den German Palace. aber es ist feucht im Winter und wenn es heiß ist richtig, das ist wirklich schwieriger, weil das kriegt man nicht weg. Mhm. Und im letzten Sommer waren es fast 35 Grad eine Woche lang und dafür ist erstens London nicht gemacht. Da sind aber auch diese Boote nicht für gemacht. Und dann wird es echt schwierig, weil wenn es nachts 40 Grad in so einem Stahlkocher sind, dann
kochst du auch.
dann kochst du auch. Und das war wirklich, das ist mir ein bisschen unklar, wie man das auf Dauer lösen soll. Aber da gibt es natürlich auch Ideen. Also Nachbarn von mir haben jetzt angefangen, oben auf ihre Dächer Begrünungen und mit so Bewässerungsanlagen. Also da wird uns auch was einfallen. Aber das ist viel schwerer, sich vor der Hitze zu schützen auf so einem Boot, als vor der Kälte im Winter.
Und weil du gerade sagst, Nachbarn, man ist ja sehr eng beieinander. Es ist eine richtige Community. Da ist schon besser, man mag sich auch, ne?
Ja, man muss zumindest sich in Ruhe lassen können. Also das können aber die Engländer sehr gut. Also dieser Respekt, diese respektvolle Distanz und nicht immer gleich in Konflikt gehen, wie wir das vielleicht machen würden, wir Deutschen, das beherrschen die viel besser als wir. Das habe ich da auch gelernt, dass man einfach vieles einfach so gelassen sein lässt und nichts alles thematisiert und nicht alles austragen muss, sondern es einfach übersieht manchmal oder lächelt, wenn einem auch nicht dazu. Aber es ist schon so, dass wir uns alle eigentlich sehr gut verstehen und dass auch einfach, wenn man auf solchen Booten lebt, einfach man sich gegenseitig helfen muss. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel weg bin, dann gucken meine Nachbarn, ob das auch ordentlich verteut ist, wenn ein Sturm war. Jetzt, wo ich so lange auf der Lesereise war, war einer meiner Nachbarn wirklich super nett, hat die ganze Zeit die Blumen und den Garten.
Ja, du hast nämlich einen kleinen Garten.
Ja, da ist ein Garten am Bürgersteig quasi. Ja. Und also das ist schon sehr rührend und das ist auch einer der Gründe, warum ich da so gerne lebe. Man lebt im Grunde wirklich wie auf einem kleinen Dorf. auf dem Land und dann aber doch mitten in London. Und das ist natürlich schon
und so sehr pittoresk, das ist schon schön. Und apropos Leben auf dem Hausboot, das kann man natürlich auch hier bei uns machen. Vielleicht nicht ganz so schön optisch. In Hamburg geht's. Nils Eigenwillig war bei Transport und Taufe dabei.
Hoffen wir mal, dass das so läuft. Es kann ja relativ viel kaputt gehen oder relativ viel schief laufen.
Wenn nur eine Kleinigkeit schief geht, dann kann es gleich ziemlich große Auswirkungen haben.
Das muss halt alles passen, so, ne? Das muss alles sitzen.
Ja, ja raus, raus, raus.
Zwei Stunden zuvor. Für Schiffbauingenieur Michael Oehmke ist heute ein ganz besonderer Tag.
Heute wird das nächste Hausboot von uns gekrankt. Und wir sind ganz aufgeregt, weil man baut da so 5 Monate dran und dann plötzlich lernt es fliegen und landet im Wasser. Der Kran baut sich jetzt auf, der kriegt jetzt noch Gewichte als Gegengewicht zu dem Boot. Das ist auch so der größte Kran, der hier gerade so auf dem Hof passt.
In Hamburg-Harburg am Kanal Diamantgraben baut Michael Oehmke mit seinem Team seit 7 Jahren Hausboote. Das 18. die Limicole.
Hausboot ist eben natürlich mobil, das hat was von Freiheit. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann verliebt man sich meist drin. So geht es mir auf jeden Fall.
Aline und Sanna haben das Boot bauen lassen.
Weil das eine gute Möglichkeit ist, mal raus aus der Stadt zu kommen, irgendwie in die Natur zu fahren, das Wasser zu erleben.
Ausflüge machen zu können am Wochenende. Morgens aufzuwachen und nur Wasser um sich herum zu haben, ist einfach ein Traum.
Der Preis ca. 350.000 Euro für 48 Quadratmeter Wohnfläche. Komplett ausgebaut ist das Boot noch nicht. Das passiert nach der Kranung. So spart man Gewicht. Bauleiter Christian Willert kümmert sich darum, dass heute alles richtig sitzt.
So. Ja, ich denke mir gerade, der aufregendste Moment ist, dass der Kran das Boot hochkriegt. Genau. Das ist manchmal so ein bisschen die Frage.
Dafür spannt man Gurte ums Boot und hängt sie an 2 Trägern ein.
Müssen wir drehen, ne?
Alles sitzt. Kurze Absprache mit dem Kranführer.
Wir machen ganz langsam, machen ganz langsam.
Ja, so und so.
Ja.
Langsam ist schneller.
Und dann kann's losgehen. Rund 12 Tonnen wiegt das Hausboot. Geschafft.
Ich bin einfach sehr froh, dass wir nichts touchiert haben oder kaputt gemacht haben. Das geht nämlich sehr einfach bei sowas.
Jetzt kommt noch die Jungfernfahrt. Das Hausboot wird zu seinem Liegeplatz gebracht. Für alle die erste Fahrt. Auch das klappt.
Sehr gut. Das reicht auch an Aufregung heute. Ja, richtig gut.
Sieht so schön aus.
Ja.
Aber eine Sache fehlt noch. Die Taufe.
Und damit, ja, taufen wir jetzt das Boot
auf die
Limicole.
Limicole.
Die Limicole soll die erste richtige Fahrt in ein paar Wochen nach Berlin antreten.
Sieht ganz anders aus, aber erfüllt natürlich auch seinen Zweck, nämlich Leben und Fahren auf dem Wasser. Ja, und das ist so, ja toll.
Ja, das ist so wie alles in Deutschland praktisch und gut und funktioniert. Und
dafür können die richtig stehen.
Genau, die können richtig stehen.
Und haben wahrscheinlich auch eine Heizung, die sie anmachen können.
Das ist natürlich nicht ganz so
romantisch. Nee, ist nicht ganz so romantisch wie bei euch am Kanal, das stimmt. Morgen geht's ja zurück, freust du dich?
Ja.
Was machst du als erstes, wenn du wieder da bist?
Als erstes kontrolliere ich, ob mein Nachbar wirklich die Hortensien ordentlich
gegossen hat.
Nein, also es ist einfach jetzt, ich war fast 3,5 Wochen unterwegs mit einer kurzen Pause. Da kriegt man dann schon ein bisschen Heimweh. Ich möchte einfach mal wieder zu Hause sein. Und das Erste, was ich machen werde, ist, glaube ich, einen Kaffee trinken, auch für Emilia.
Ja, man sieht es ja manchmal, weil du machst ja ganz tolle Instagram-Reels, Filme, wo du donnerstags immer so ein Update machst. Das heißt auch Donnerstags-Update über die britische Politik, aber auch ein bisschen mit privatem, unterhaltsamen Einschlag, so Annette Dittert-Style. Ja. Und da kann man ja ein bisschen sehen, wie du da Kaffee trinkst, zum Beispiel auch auf deinem Boot.
Ja, das war eigentlich nur so ein Gag. Als ich im Dezember aufgehört habe bei der ARD, habe ich einmal ein Reel gemacht und habe gesagt, tut mir leid, aber ich habe jetzt mich entschieden, Freelance zu arbeiten und als Freie von hier zu arbeiten. Und habe dann am Schluss, damit das Video nicht so traurig wird, habe ich dann am Schluss gesagt, aber ich melde mich donnerstags von hier. Das war ehrlich gesagt gar nicht so ernst gemeint. Und plötzlich hatte ich 100.000 Follower mehr. Und die sagten alle, oh, wir freuen uns auf Donnerstag. Und dann, ja, und seitdem mache ich das. Und ich muss aber sagen, es hat wirklich, auch wenn es gar nicht geplant war, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich kriege so viel Feedback. Und es ist eben auch ein bisschen direkter, als wenn man Fernsehen macht oder eine Tagesschau macht, wo man eben immer nur in die Kamera guckt, in das schwarze Loch, aber sogar keinen direkten Kontakt oder nur selten hat mit seinen Followern, Zuschauern oder was auch immer. Und das ist echt schön jetzt. Es war, wie gesagt, überhaupt nicht so geplant. Das wird auch nicht das Letzte sein, was ich aus London jetzt als Freie machen werde. Also ich will weiter berichten von dort, aber in anderen Formen, auf meinen eigenen Kanälen sozusagen.
Aber das ist doch Good News. Du bleibst uns als Expertin auf jeden Fall erhalten.
Ja, ja,
wir werden ganz viel von dir über Großbritannien weiterhin erfahren.
Das ist schön. Der Plan, ja.
Annette, danke auch für dieses wunderbare Buch. Macht Spaß zu lesen. Dear Britain, eine Liebeserklärung, dann doch. Man erfährt vieles. Und morgen kommt auch ein spannender Schriftsteller. Kennst du vielleicht Thomas Brussig, auch Drehbuchautor. Auch er hat ganz viel zu erzählen. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Und hier geht es jetzt weiter mit Ihrem Landesprogramm. Und wir sagen tschüss, bis morgen.
Tschüss.
Goodbye.
See you then.
Dankeschön.